Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem, ja, damals noch NBA-Podcast, insgesamt von Stoudemire. Heute gehen wir natürlich wieder ein bisschen ins Off-Topic rein. Und die Episode, ja, den Namen habt ihr jetzt gelesen, aber ihr wisst ja Bescheid. Ostern ist das Fest des Martin Luther und dementsprechend wurde die Episode auch von dem guten Mann auf jeden Fall geprägt. Wir haben einige Sachen auf jeden Fall abgegriffen, aber selektive Moral war so ein bisschen das Thema, was uns da so durchgeritten hat durch diese schöne, bummelige Stunde Off-Topic-Content. Und ich denke, es war gelungen.
Ey, wir haben in der gleichen Episode, keine Ahnung, über Martin Luther, über Jesus, über Simon Gosejohann und über Jan-Ulrich und Til Schweiger geredet. Also wenn das nicht vielversprechend ist, weiß ich
auch
nicht.
Und Arschlöcher natürlich.
Natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wer das Thema aufgemacht hat. Viel Spaß bei dieser wunderschönen Osterepisode. Shoutouts gehen raus.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Joni,
nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief.
Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam.
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Warum willst du immer auf Spanisch runterzählen, Tegli?
Ich weiß es nicht, ey, das ist irgendein Teil von mir.
Vor allen Dingen, du machst da eine Fantasiesprache zwischen Portugiesisch. Ich glaube, du hast jetzt zu spät gedrückt, dass wir es den Hörern jetzt nicht mehr zeigen können, sozusagen, nicht mehr vorspielen können. Aber ich weiß auch nicht, da ist alles mit drin. Bisschen Spanisch, bisschen Portugiesisch, irgendwie auch so ein bisschen Gypsy-Sprache, habe ich das Gefühl. Also vielleicht müssen wir das nächste Mal nochmal wirklich on-air machen, damit die Leute da einen kleinen Eindruck gewinnen.
Das ist, weil ich ein Weltenbummler bin, du. Weil ich ein Weltenbummler bin. Ich vereine die Nationen, Kulturen und Sprachen dieser Welt in einer. Und die fühlt sich für mich gut an, das hypt mich einfach. Dieses Fake-Spanisch. Spanisch hype mich. Lass mir doch meine Freude.
Ich glaube, die deutsche Gesellschaft hat demnächst ein Luxusproblem. Ich glaube, es stellen alle gerade fest, wie geil Daydrinking ist. Also ich glaube, Serious Talk entwickelt gerade so ein leichtes Alkoholproblem, weil jetzt ja, ich meine, wir sind ja da schon große Fans von und ja, sind ja wirklich große Advokaten, einfach auch seit Jahren gewesen, dass man das viel mehr machen soll. Halt gar nicht unbedingt so sehr halt den Vollsuff, also das, was viele von euch machen, ist im Zweifel sogar schlimmer. Sich nämlich abends da halt schön dann ab in eine Disse, dreimal die Woche und dann sich richtig schön vollladen und brechen danach. Nee, so dieses richtig schön, irgendwann 12.30 Uhr, sitzt du irgendwo draußen und denkst dir, oh, jetzt ein kleines Bierchen. Wäre ja schon ganz nett. Im Restaurant würdest du auch eins bestellen und das ziehst du halt auch einfach zu Hause durch. Und ich glaube, das war auch, wir hatten letztens hier bei Onusp hatten wir dann hier die großen 5 Sachen, die man jetzt in der Quarantäne mehr machen sollte. Und dann habe ich irgendwann noch festgestellt, ich habe so meine 5 runtergebeten. Sagt man das?
Nee, gebetet. Gebetet. Geboten? Gebetet. Ich bin nicht in der Kirche, so. Ich glaube gebetet.
Und dann habe ich die 5 Dinger so irgendwann und dann habe ich halt festgestellt, kurz vor der 1, so fuck man, die 1 ist halt einfach Daydrinking. Weil es auch einfach nice ist, muss man schon dazu sagen.
Ah, ich finde es großartig. IGVS, das V steht für Daydrinking. Auf jeden Fall die großen Advokaten fürs Daydrinking. Ja, was soll ich dazu sagen? Da rennst du bei mir offene Türen ein. Auch ja ewig schon. Also das ist natürlich eine Geschichte, die sich im Alter irgendwie vermehrt entwickelt. Ein bisschen auch aus der Not heraus, muss man auch ehrlich zugeben, bei mir zumindest, weil ich einfach abends nicht mehr so lange kann. Also ich kann halt nicht mehr bis 5 Uhr im Club, ja. Irgendwo geht schon, aber dann bin ich halt eine Woche raus. Das heißt, du verlagerst einfach den Beginn des Trinkens sukzessive nach vorne über die Jahre und lernst dann eigentlich erst, dass das ein Blessing in disguise ist, dass du da wirklich was draus mitnimmst und was kennenlernst, was du vorher nicht so gemacht hast. Und wenn du es ansprichst, Ostern ist ja, ne, Grüße gehen raus an Jesus, steht vor der Tür. Ich werde mich morgen, werde ein bisschen arbeiten, fairerweise.
Okay.
Was war der? Gestorben an Ostern, ne? Gestorben und auferstanden. Ich kriege das immer durcheinander, ist auch echt egal. Keine Ahnung. Ich werde morgen natürlich ein bisschen arbeiten und danach werde ich ganz gepflegt auch leicht ins Daydrinking übergehen. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, weil das einfach, ja, wie du richtig sagst, wenn man es mit Maß macht, und da sind wir ja immer uns nicht zu schade, auch nochmal den Finger zu heben und zu sagen, geht damit sorgsam und vorsichtig um. Aber wenn man das macht, ist Daydrinking einfach der Shit. Das ist der Shit eines der größeren Hobbys. Und Harald Juncke hat das nicht ohne Grund gesagt. Und der Mann ist nicht ohne Grund so Fame geworden. Nicht durch seine Filme oder was der Mann gemacht hat, sondern durch 2 bis 3 historisch gute Zitate, die der Mann halt gebracht hat. Mhm. Weil sie relatable sind. Weil man reinkommt, weil man sich da reinfühlen kann. Und es im Endeffekt, wir sehen es doch alle genauso. Wir sehen es alle genauso. Keine Termine und leicht einsitzen ist die Definition von Glück. Das hat Harald Juncke so gesagt und da hat der Mann schlicht und ergreifend den Nagel auf den Kopf getroffen.
und Termine und trotzdem leicht einsitzen ist halt immer besser als die Alternative. Nein, es ist wirklich so. Und eben war auch schön. Ich hatte wirklich, also ich habe mir den Rhythmus komplett verballert, ne? Also da ist die Quarantäne auch teilweise schuld. Vor allen Dingen aber natürlich so ein bisschen mein Streamer-Lifestyle und ich habe ja auch ganz gut reingehasselt und dementsprechend habe ich jetzt wirklich, seit so 8-9 Tagen massives Schlafdefizit, also der Tegli Classic würde ich es einfach mal nennen. Und da musste ich mir heute Nachmittag einmal wirklich 2 Stunden gönnen und es war wirklich ein Twitter und Scheiß, Alter. Sarah hätte ein Foto machen müssen. Ich habe quasi 2 Stunden auf dem Bett mit Nori-Löffelchen geschlafen.
Warst du großer oder kleiner Löffel?
Ich war der große Löffel. Ich war leider der große Löffel. Ich mag es ohne Scheiß. Ich mag es mehr, der kleine Löffel zu sein, auch mit Frauen. 100%. Also ich finde kleiner Löffel sein absolut Hammer, dann noch so ein bisschen den Kopf gestreichelt zu bekommen. Und gerade wenn du Seiten auf Kontostand hast und so, dann ist es so geil, wenn du hinten so ein bisschen den Nacken gekrault bekommst, ohne Scheiß. Beste Leben. Also schon dafür lohnt es sich eigentlich, keine langen Haare als Mann zu haben. Und ich glaube, Frauen wissen nicht, was ihnen entgeht, weil klar, du hast dann immer, hast du bestimmt auch immer erlebt, ne? Dass Frauen so krass auf dieses Gerät stehen. Okay. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses 5-Punkt-Kopfmassage-Ding, was aussieht wie irgend so ein ganz räudiges Küchengerät.
Ja, du meinst diesen Schneebesen, der quasi kaputt gegangen ist.
Ja, Schneebesen kaputt gegangen. Und damit, ich hatte das ganz früher mal, ne? Also ganz früher mal, dass ich das dann immer machen musste. Und ich hatte keinen Bock
Achtung,
drauf.
Okay, Achtung, Real Talk.
Und dann auch, komm, hol doch mal. Ja.
Real Talk. Ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir das Ding selber auf den Kopf mache und mir eine halbe Stunde selber
Nein.
den Kopf
kraul. Nein. So. Oh, das ist ein bisschen traurig.
Es ist krass. Das ist maximal traurig. Aber ohne Scheiß, das ist für mich, also das, was für den jungen, pubertierenden Mann die eingeschlafene Hand ist, wo er sich irgendwie eine halbe Stunde raufsetzt und sich danach ein bisschen an sich selber rumspielt, ist für mich original. Nimm diesen Schneebesen, mach die Augen zu, stell dir vor, du hast den nicht selber in der Hand und denk dir das weg und dann das Ding über den Kopf. Es ist für mich wirklich eine 10 aus 10. Es ist maximal pervers. Aber meine Kopfhaut ist die erogenste Zone südlich der Nordhalbkugel. Nee, das geht's nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
Wichtige Frage trotzdem. Ja. Funktioniert es bei dir wie bei einem normalen Menschen, weil du ja einen polnischen Flachschädel hast?
ja, tut's. Aber ich muss schon sehr vertikal oben auf den Kopf ansetzen. mein Hinterkopf, ich weiß nicht, viele von euch ist es noch nicht aufgefallen, die Theorie besagt, also zumindest meine eigene, und ich glaube, ich habe die auch schon mal von meinen Eltern ein bisschen checken lassen, dass ich original als Kleinkind zu viel auf dem Rücken gelegen habe, weil als Kleinkind dieser Kopf, da kannst du halt alles draus machen, ne? Dass das Game nicht weiter ausgenutzt wird, verstehe ich überhaupt nicht, weil angeblich ja ein Kleinkindskopf komplett formbar ist. Komplett. Das heißt, wenn du als Kleinkind...
Gott, was hast du vor, Alter? Nein,
also jetzt keine falschen Appelle daraus lesen, aber wenn du als Kleinkind viel auf dem Rücken liegst, dann kriegst du wohl automatisch mehr oder weniger so einen Flachkopf. Ich bin bestimmt auch nicht mit der komplett runden Eierbirne auf die Welt gekommen, also war vielleicht auch einfach ein bisschen Pech dabei, aber angeblich hat er sich dadurch so ein bisschen hinten abgeflacht, deswegen muss ich da immer so ein kleines bisschen vorsichtig sein. Aber stell dir mal vor, also das, was Clowns jetzt früher irgendwie aus Luftballons machen und lustige Hunde auf dem Jahrmarkt machen... Ganz ehrlich, das kannst du wahrscheinlich aus Kinderköpfen in den ersten 1-2 Wochen auch machen. Also wundert mich, dass da noch nicht die Leute kreativer geworden sind. Keine Ahnung, ob es ein Mythos ist, aber auf jeden Fall, mein Hinterkopf hat so, der hat schon fast wirklich, wirklich Flachdachniveau.
Oh Gott. Also das hat echt minimal betroffen gemacht. Ich weiß. Bei Lirum Larum wissen wir ja nie so genau, was passiert tatsächlich, welche Themen aufkommen. Ich schockiere dich ab und zu, dass ich dann immer zu tief irgendwie so ein bisschen in den Wix-Talk und so weiter rein will. Und du kommst mir jetzt mit sowas und ich bin irgendwie ein bisschen pikiert tatsächlich. Aber gut, Quarantäne, es ist immer noch die Zeit der Projekte, sei es sich mal eine halbe Stunde zu nehmen, um seinen Flachschädel zu massieren.
Okay, aber dann bleiben wir in dem Game direkt drin, weil das ist nicht das Einzige, was ich mir selber Gutes tue. Ich kraule mir auch selber den Rücken. Das ist kein Scheiß. Es scheitert natürlich
Nein.
ein kleines bisschen
jetzt
an Beweglichkeit.
Jetzt ist Kappa mit dabei, komm.
Nein, es scheitert ein bisschen an Beweglichkeit, logischerweise.
Hast du Gerät oder machst du nur mit
der Hand? Nee, mit der Hand. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich diesen Kratzarm irgendwie am Stock da irgendwie über den Rücken zieht. So, das ist ja auch eher zum Kratzen. Aber ich meine, jeder Mensch, 9 von 10 Männern kennen den Move. Du liegst als Mann, liegst auf dem Rücken, liegst auf dem Sofa, liegst auf dem Bett oder so ähnlich. Hast kein T-Shirt an, aus Gründen. Und fängst halt an, dir selber die Brust zu kraulen. So leicht zu massieren, weil es einfach wunderschön
ist. Dann bin ich der eine von 10,
nicht dein
nicht
Ernst,
kennt.
Das macht jedermann. Eins in den Chat, ohne Scheiß, gebt uns Rückmeldung. Das macht wirklich jeder.
Du hast doch auch keine Brustbehaarung.
Nein, brauche ich auch nicht.
Ding, oder nicht.
Nein, ich brauche ja keine Brustbehaarung. Aber wenn ich mir da einfach so leicht mit 10 Fingern, also hier Zehnfingersystem von der Schreibmaschine, quasi so ein bisschen, ja, die Brustkraul, ist wirklich maximal schön. Und ich habe das Ding irgendwann versucht aufs Next Level zu heben, weil Rückenkraulen ist für mich halt der Shit. Also es gibt für mich kein größeres Gefühl auf der Welt, als den Rücken gekraut zu kriegen. Das heißt, ich mache das da manchmal schon selber, nur halt maximal unbeweglich. Also ich wünschte, ich hätte ein bessere Wingspan, also geileres Verhältnis aus Armlänge zum Restkörper, dann würde ich da noch mehr rankommen. Ist es maximal creepy und wirklich auch ein kleines bisschen traurig, aber so ist es gar nicht gemeint. Ich mache das wirklich gerne. Ich kraule mich gerne selber.
Boah, da müssen wir eine Umfrage machen, aber wirklich ganz, ganz dringend. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt der Einzige aus 10 bin, aus wirklich random 10,
der sich nicht die Brust kraut.
Nee, ich mach das wirklich nicht. Also ich habe es gerade ein bisschen nachgemacht und ja, es fühlt sich selbstverständlich nicht schlecht an, aber nein, also irgendwie nee, weiß ich nicht.
Ja, da müssen wir eine Umfrage, Da brauchen wir im nächsten Stream, ja, eine Umfrage, und da brauchen wir jetzt auch in den Kommentaren auf Patreon oder wo auch immer.
Ja, aber komm, dann lass doch jetzt mal, bitte, wir müssen viel mehr auch noch hier mit Werbung arbeiten und so. Und dann lass doch jetzt mal Amorelie anschreiben. Wir hatten das eh schon als kleines Thema. Wir wollten das eigentlich auch noch ausweiten. Haha, badumtis. Und uns da mal eine Bestellung gönnen. Und dann holen wir halt für dich wirklich hier diesen guten alten Massagestab, bei dem man halt bei Frauen nie glaubt, dass es wirklich, ja, ein Massagestab ist.
Du kannst dir da deinen Anal Expander holen, wenn, ja, du das einfach mal ausweiten willst, ja, das Thema. Ja. Ich gehe ganz basic, ich gehe wirklich einfach mit so einem Krausstab. Ich bin da genügsam.
Also ich sag euch eine Sache. 2020 bin ich noch nicht ready, aber 2021 ist das große Projekt oder das kleine Projekt, dass ich mein Arschloch ein bisschen erforschen will. Es kann einfach nicht sein, dass es eine erwiesen erogene Zone für den Mann ist, und es muss geil sein, da sind wir uns alle einig, theoretisch muss es geil sein, wenn du von deinem Partner oder deiner Partnerin vielleicht ein kleines Fingerchen da, ein bisschen Massage und so, ein bisschen am Daumen, vielleicht kriegst du auch irgendwann mal einen reingejagt. Es muss theoretisch mit Consent und mit schöner Arbeit vorher, muss es an sich geil sein. Und warum auch immer, aus eigenen Komplexen und aufgrund des Social Upbringings und der Medien und so weiter, ist es halt irgendwie verschrien, als Mann das zu machen. Es ist dann irgendwie, ja, keine Ahnung, sich ein Wichsen den ganzen Tag ist okay, aber sich selber im Arschloch rumspielen ist dann irgendwie schwul oder was, so ganz komisch. Und ich glaube, ich werde das 2021 angreifen.
Das sind die großen Projekte, für die man jetzt mal Zeit hat. Es ist Corona-Zeit, man kann sich die großen Fragen des Lebens stellen, man kann sich mal Sachen vornehmen, zu denen man sonst nicht kommt. Ey, und wenn das bei dir dazu führt, dass du ein besseres Gefühl für dein Rektum kriegst, mein Segen hast du. Lass uns gerne teilhaben, vielleicht in so einem Vlog-Format oder so. Ich sehe da auf jeden Fall Optionen.
Der IGFS-Pornhub-Kanal ist schon geplant, ist schon auf jeden Fall gesichert. Gesichert ist das schon, macht euch keine Sorgen. Es muss jetzt nicht hier irgendeiner kommen und sich den zu sichern versuchen. Oh Mann, ey. Dann will ich kurz in Real Talk reinkommen.
Okay, okay.
Ich habe wirklich ein Thema und ich will auch deine Meinung zu hören. Und ich finde, ja, wir haben es jetzt wieder angedeutet, Quarantäne und so. Wir wollen keinen Corona-Talk machen. Aber mir fällt langsam eine Sache so immer mehr auf, und das ist für mich die große Petition. Und ich finde es komisch, dass da auch niemand drüber nachdenkt oder das jetzt auch verstehen will. Ey, wir können uns als deutsche Gesellschaft auch auf die Schulter klopfen. Das, was gerade passiert, ist gut, vielleicht zu gut, und dadurch ist halt, ja, mit der Wirtschaft das ein kleines Problem, aber okay, ey, wir leben immer noch in Deutschland, das sollte man irgendwie auffangen können, da muss man Systeme für entwickeln. Aber was mit der Quarantäne passiert und wie wir es wirklich schaffen, diese Zahlen im negativen Sinne, also die Projections da, im guten Sinne zu pulverisieren wirklich und da drunter zu bleiben, ist sehr, sehr gut. Was für mich jetzt, glaube ich, auch wichtig wäre, das halt zu sehen, ey, ohne Scheiß. Warum ist dieses Stay-at-Home vorher nie ein Faktor gewesen? Und ich möchte dieses Thema Stay-at-Home auch in Zukunft bitte haben. Und zwar bei jeder einfach motherfucking Grippewelle. Jeder, der erkältet einfach ist und krank ist, sollte halt einfach genau das machen. Und wir reden dann vielleicht nicht von 2 Wochen, aber wir reden dann halt von 4, 5 Tagen oder so. Wenn du Symptome hast und die sind einfach auch, gehen dann schon ein bisschen stärker, dann bleib doch einfach verdammt nochmal zu Hause. Es ist 2020, Homeoffice ist real, und wenn du halt im Handwerk arbeitest, dann bist du halt mal krank. Mein Gott, weil unscheiß. Ey, guck mal rum oder frag mal irgendwelche Leute. Ist irgendwer gerade krank, abseits von Corona? Hörst du irgendwie von Leuten, die sagen, oh ja, fuck, ich habe auch eine miese Erkältung bekommen? Klar, die Symptome verschwimmen dann auch, und jeder, der jetzt eine normale Erkältung hat, denkt, er hat Corona. Aber ich glaube, die allgemeine Grippe, abseits von Corona oder das Erkältungslevel, ist gerade auf einem All-Time-Low. Warum? Weil sich niemand ansteckt, weil alle vernünftig sind und alle zu Hause bleiben. Und es ist ja nun mal ein realer Faktor, da auch nochmal, die Fakten gehen ja auch überall rum in irgendwelchen Podcasts oder online. Die schlimmste Grippewelle 17, 18 waren, glaube ich, 25.000 Influenza-Tote. Aktuell liegen wir bei über 2, glaube ich, mit Corona, was, wie gesagt, daran liegt, dass wir das in Deutschland hier sehr vernünftig und sehr, sehr gut machen. Aber das zeigt es ja. Jede kleine Grippewelle ist irgendwie auf ihre eigene verschiedene Art und Weise auch eine kleine Pandemie. Es ist vielleicht nicht ganz so risikoreich in der, halt in den Risikogruppen, und in dem Sinne ist Corona dann auch gefährlicher, aber trotzdem ist so eine Grippewelle ebenfalls sehr gefährlich, und mich kotzt es einfach immer wieder an, wie verantwortungslos die Leute damit umgehen und mit ihrer Schniefnase und mit ihren Rotzfingern da einfach überall wieder ranpacken und sich da keine Gedanken machen. Und ey, wenn wir jetzt eins aus dieser Pandemie und dieser schlimmen Zeit gelernt haben sollten, dann wäre es eigentlich, dass dieses Stay-at-Home applizierbar ist auf, ja, eigentlich alle Grippewellen und alle Erkältungen. Also das finde ich extrem wertvoll und würde dazu führen, ja, dass auch einige Menschenleben dann am Ende verschont bleiben und einfach die Deutschen im Sinne, also im Durchschnitt vielleicht ein bisschen weniger krank werden. Und das fände ich sehr nice.
100%, aber das scheitert ja im Wesentlichen, glaube ich, an zwei Dingen. Also Thema Real Talk, das scheitert zum einen an dieser deutschen protestantischen Arbeitsethik, dass man halt so dieses Gefühl hat, hey, wer viel bei der Arbeit ist und wer viel mal hoch, der leistet auch richtig was, und Leistung geht nur über Arbeitszeit und über viel Arbeitszeit und so. Das heißt, man schleppt sich halt aus irgendwie einem völlig falschen Eigenanspruch und einem völlig falschen Verständnis davon, was irgendwie gerade richtig ist, schleppt man sich ja krank zur Arbeit, steckt 5 Leute an. So, da kannst du ja als Chef, da kannst du 50 Mal sagen, ich will euch nicht hier in der Firma sehen, vor allem nicht persönlich vor Ort, wenn ihr nicht gesund seid. Bleibt zu Hause, Alter. So, und da muss man halt irgendwie mal einen anderen Geist reinkriegen, dass man nicht noch dafür belohnt wird. So ein bisschen dieses, boah, Mensch, ey, der zieht aber echt auch noch durch. Oder sie, also die Person zieht wirklich auch noch im Krankheitsfall durch. Das ist wirklich maximaler Einsatz. Die tut wirklich was fürs Unternehmen. Nein, Mann, du tust was fürs Unternehmen, wenn du zu Hause bleibst, Alter. Wenn du dafür sorgst, dass du niemanden ansteckst, ja, und nicht noch 5 Kollegen mit in die Scheiße reitest. Das ist quasi dieser Arbeitsethos, der dahinter steht. Und das andere Ding, warum das nicht funktioniert und warum Corona gerade besser funktioniert, ist halt Originalthema Eigenverantwortung, Alter. Das ist nicht möglich. Und ich sehe das jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht ein bisschen anders ist, aber auch jetzt so, ja, das wird gerade ganz vernünftig gemanagt, ganz vernünftig gehandelt, finde ich auch. Aber je mehr du auf Eigenverantwortung setzt und je mehr du die Leinen wieder ein kleines bisschen locker lässt, desto weniger funktioniert die Scheiße. In Hamburg hatten wir jetzt gerade 3 Tage gutes Wetter. So,
ich wollte gerade sagen, man merkt so heftig.
Ist wirklich historisch, aber wenn ich jetzt mal in der Mittagspause oder so ähnlich oder bei einem Call oder was mal draußen hier durch meine Mini-Parkanlagen so hier so in der Nachbarschaft ein bisschen durchtingel, Digga, wenn du nicht wüsstest, dass wir gerade eine globale Pandemie im Maximalausbruch haben, die man wirklich mit allem, was man hat, irgendwie handeln muss, du würdest es nicht sehen, ey. Da liegen 40 Leute auf einem Haufen, spielen Hacky-Sack, lecken sich gegenseitig die Ohrmuschel aus, machen den Grill an und denken irgendwie so, boah, Wetter ist gut, Leben ist schön, was soll der Geiz, so, ne? Und da verliere ich dann wirklich den Glauben, Alter, dass Eigenverantwortung da irgendwie funktionieren kann. Deswegen bin ich maximal skeptisch, was du eben skizziert hast, dieses Learning mittelfristig daraus angeht, dass man da wirklich ein bisschen was draus mitnimmt. Also klar, im Arbeitskontext hast du jetzt vielleicht so ein bisschen diese langfristigen Effekte, dass die Leute lernen, dass Remote Office oder Home Office vielleicht doch irgendwie funktioniert und nicht dazu führt, dass die Leute nur zu Hause sitzen und gar nichts machen und staubsaugen und sonst was, dass davon auch nachhaltig ein bisschen was da bleibt. Aber auf dieser individuellen und gesellschaftlichen Ebene, ich sehe es nicht, Alter. Ich glaube, das Ding wird komplett back to normal gehen. Das wird genauso wieder zurücklaufen. Wir werden uns dann alle auf die Schultern klopfen, dass wir das irgendwie vernünftig hingekriegt haben. Natürlich wird dann dieser Effekt kommen, dass alle rausströmen, bis nachts um 4 irgendwo in der Draußenbestuhlung in der Gastro sitzen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das alles nachholen, kann ich alles maximal verstehen. Aber diesen Lerneffekt, so sehr ich ihn mir wünschen würde, dass man dann auch in anderen Pandemien, und natürlich ist eine safe normale Influenza, die irgendwie jedes Jahr anders und unterschiedlich abläuft und irgendwie, mutiert, genetisch quasi mutiert, die jedes Jahr wiederkommt, die maximal dramatisch ist. Ich glaube nicht, dass wir da einen besseren Umgang finden. Ey, da bin ich dystopisch skeptisch, was die Fähigkeit der Menschen in größeren Gruppen angeht, aus sowas was zu lernen und da wirklich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Weil es jetzt schon wieder so ist, ey. Also ganz ehrlich, ich gucke mich hier um. Was ist denn mit euch? Es kann doch wirklich nicht angehen. Muss man es euch verbieten? Muss man euch wirklich die Freiheit rechtlich einschränken, bis ihr das geschissen bekommt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss wirklich im Supermarkt, muss ich irgendwie mit Gaffer auf dem Boden im 2,50 Meter Abstand, muss ich irgendwie so Streifen hinkleben. Dann stellt sich der Deutsche aber auch richtig, richtig brav bürgerlich genau dahinter, und da wirst du auch maximal sozial geächtet, wenn du da mal auch nur einen Fuß über die Linie trittst. So, dann ist auf einmal wieder, weißt du, da sind wir wieder ganz weit vorne dabei. Aber wenn du die gleiche Grundsituation hast und einfach nur sagst, ey Leute, es wäre echt clever, wenn ihr irgendwie 2,50 Meter Abstand haltet, vergiss es. Dann liegen die Leute aufeinander auf dem Laufband im Edeka und kriegen nichts mehr auf die Reihe. Ich finde das so maximal furchtbar und frustrierend, dass es wirklich immer erst so eine ernsthafte Einschränkung geben muss, dass du dieser Appell an die Selbstvernunft, den kannst du dir leider Gottes in die Tonne treten. Das ist echt furchtbar.
Ja, es ist ganz traurig. Eigentlich in einem Land, wo wir alle sagen sollten, vom Bildungslevel und vom Erziehungslevel sollten alle so weit sein, dass sie so ein grundsolider eigene eigenes Moral- und Ethikgefühl entwickelt haben und das vor allen Dingen konstant durchziehen, und das passiert einfach nicht. Also da können wir jetzt wieder klein gehen und wieder den Veganer-Talk aufmachen und sagen, klar, es gibt genug Leute, die sagen dann, wow, oh nee, jetzt hier das, dieses eine Babyschaf, das Lamm, das war so süß, ich kann jetzt erstmal kein Lamm mehr essen, dann scheißen sie irgendwann eh wieder drauf, wenn es auf dem Döner ist, und so ist genau die gleiche Scheiße. Es wird so eindimensional und so simpel gedacht. Jetzt kommen viele darauf, oh ja, krass, meine Oma, jetzt habe ich verstanden, die ist Risikopatient, und wenn ich mich jetzt irgendwo leichtfertig anstecke, dann könnte ich meine Oma töten, quasi. Und deswegen, klar, mache ich jetzt alles richtig und bin Gutbürger Nummer 1, aber bei einer normalen Erkältung, bei einer normalen Grippe, wo du dich wirklich mit heftigen Symptomen irgendwo hinhaust, unter die Menschenmengen, zum Einkaufen, überall hin, und damit potenziell, ja, also mach die Rechnung auf, wie viele Grandmas kannst du damit töten, die da ebenfalls halt von so einer Influenza, von so, ja, ebenfalls sehr betroffen sind, vielleicht nicht ganz so sehr wie bei Corona, und das ist so ein Ding, und deswegen ist es traurig, und deswegen muss man es auch wieder verbieten. Und ich glaube, ey, ohne Scheiß, Angie macht sich ihre Reputation mal, glaube ich, gerade ganz high, weil jetzt auch wieder mit ihren, dass sie jetzt ja wieder kommt und wieder warnt und sagt hier, weil alle haben so, glaube ich, so ein bisschen, es liegt auch in der Luft, dieses alle warten darauf, ja komm, jetzt locker den
durch.
Scheiß doch.
Ja, wir sind fast durch.
Das klappt
durch.
Doch so gut, ja. Hier, locker den Scheiß doch und lass doch endlich wieder normal weitermachen. Und ja, also die Konsequenzen, ich meine, wie gesagt, über andere Modelle, Durchseuchung und so weiter könnten wir jetzt lange diskutieren, aber trotzdem klar ist, es würde so nicht funktionieren, und all das, was wir uns jetzt gut aufgebaut haben, würden wir quasi einreißen lassen, und dann hätte es sich auch nicht gelohnt, das Ganze so gewissenhaft und so vernünftig zu machen. Von daher, dass jetzt auch der Angie wieder warnt und da wahrscheinlich auch keine Lockerungen erstmal kommen werden, finde ich gut, und ich bin da bei dir, man muss es den Leuten leider verbieten. Oder man macht es wie bei den Philippinen, wo der Präsident einfach zu seinen Polizisten und seinem Militär sagt, alle, die sich nicht in die Quarantäne halten, erschießen.
Ja, das ist maximal krass. Das ist wirklich maximal krass. Der Mensch und seine Freiheit, ne? Das ist so ein Dauerthema. Also wirklich, wenn er sie hat, geht er verantwortungslos damit um. Wenn er sie nicht hat, ist es der größte Skandal, dass man sie ihm beschränkt. Wo man so denkt, Bruder, guck mal in den Spiegel, Alter. Wenn du damit ein bisschen besser umgehen würdest, dann müssten wir sie dir vielleicht auch nicht so sehr beschneiden, wie wir das gerade müssen. Aber das ist, ich sag's dir, weil du gerade Ethik angesprochen hast, ey, Freund des Podcasts, Martin Luther, der wird sich im Grabe umdrehen. Also ganz ehrlich, wozu hat er seine 227 Thesen an irgendeine Kirche genagelt?
Wenn einer alles richtig gemacht hat, dann ist es unser Martin.
Dann ist es der Antisemit Martin Luther, Freund des Podcasts. Den würde ich gerne mal einladen. Ich würde einen Interview-Podcast mit Martin Luther, glaube ich, hätte
Potenzial. Meinst du, wir kommen da irgendwann hin? So Artificial Intelligence, dass wir irgendwie alles Geschriebene von Martin Luther so anzapfen können, dass man daraus quasi AI zaubern kann und so einen replizierten Martin Luther, nicht zu 100, aber vielleicht zu 90% hat?
Boah, das wäre krank. Das wäre ja wirklich absolut krank. Ich würde es nicht hoffen, ehrlich gesagt. Aber ey, ich
so ein bisschen Futurama-Style, ja. Dass man irgendwann nur noch den Kopf in so einem Essigglas quasi hat und du für immer dann irgendwie am Start bist und dumme Kommentare machen. Wäre auch ein Ding für uns, ohne Scheiß, oder? Wäre so ein bisschen Muppet-Show hier, wie die beiden alten Säcke, ja, die da in ihrem Essigglas
Stettler,
hängen.
Und einfach Waldorf nur dumm. Und Stettler, oder wie die heißen.
Und den 17-Jährigen hinterher gucken, kaputt.
Ey, wenn du einen Wunsch frei hättest, ne? Ein Interviewgast. Du kannst dir irgendeinen Menschen auf der Welt aussuchen, den wir hier für ein 1,5 bis 2 Stunden IGVS Real Talk Off-Topic Interview bekommen. Oh. Wo willst du gehen? Wen willst du gehen?
Boah, keine Ahnung. Also ich bin ja absolut keine linke Bazille in dem Sinne, aber ich finde da auch so viele Ansichten, glaube ich, interessant. Und was ich, glaube ich, ziemlich geil fände, wäre jetzt mal so das Brain und die Ansichten von damals mit Blick auf heute und all das, was sich verändert hat, von so einem Karl Marx oder so anzuzapfen. Also ich glaube, das wäre sehr, sehr interessant.
Boah, ich glaube, das hätte maximales Potenzial. Stell dir mal vor, wir beide im Interview mit Karl Marx über das kommunistische Manifest und seine Gedanken. Und dann irgendwann, das Geile ist, wie würde das ablaufen? Ich glaube, wir würden solide reingrinden, wir würden das Ding richtig gut vorbereiten, weil wir dann halt auch den Anspruch haben, da wirklich guten Content zu liefern, würden uns richtig drauf vorbereiten, würden all seine Werke lesen, ich zumindest, du wahrscheinlich auch, hätten wirklich richtig gute Fragen in petto, würden gut reinkommen. So, er hätte direkt das Gefühl, okay, geil, das sind Fragen, die wurden mir damals in der Bild nicht jeden Tag gestellt, so, sondern das geht mal wirklich ein bisschen tiefer, geht über das Normalmaß hinaus, bisschen kreative Fragen, nicht so dieses, boah, ey, keine Ahnung, willst du BMW aneignen, was ist eigentlich los bei dir, so, was hast du gestern gemacht und was ist dein Lieblingsgericht, so, sondern wirklich im Detail, dann würden wir 1,5 Stunden eine richtig ehrlich, saubere, konstruktive Debatte über Kommunismus und was auch immer was führen, über Gesellschaftskritik und so weiter und so fort. Und dann würdest du ihn fragen, ob er eigentlich schon sein eigenes Arschloch erkundet hat, und dann würde das Ding maximal eskalieren.
Eventuell würde auch der Alkoholkonsum am Ende des Tages wieder schuld sein. Aber ich glaube, der gute Karl wäre auch einer, mit dem du schon mal einen kippen kannst.
Das glaube ich auch.
Würde mich auch mal interessieren, was das Getränk seiner Wahl wäre.
Trockener Rotwein, 100%. Oder?
Oder
schreibt
Schnaps.
In die Kommentare.
Oder halt wirklich so, vielleicht auch so ein Birnenschnaps oder sowas Verrücktes von früher. Keine Ahnung, ey.
Ich glaube, der hat selber
eins
gebrannt.
Eins der widerlichsten Dinge, die es so gibt für mich, ja. Der 100%. Und dann auch eher so ab 60% aufwärts und alles drunter ist für Muschis, hat er ja damals schon gesagt, ne? Was wäre denn bei dir? In welche Richtung gehst du denn?
Oh, keine Ahnung. Da schlage meine Herzen zwei Brüste. Nee. In meiner Brust zwei Herzen. Das habe ich schon mal falsch gemacht letztens, ey. Das ist furchtbar. Tatsächlich wäre Karl Marx auf jeden Fall bei mir auch auf der Shortlist, so, weil ich glaube, das wäre einfach ein sehr ertragreiches Gespräch und eins, was interessant wäre. Ich glaube, Hitler fände ich spannend, auf jeden Fall. Also auf einer völlig anderen Ebene.
Alle von den etwas zwielichtigen Persönlichkeiten, vielleicht auch so von den Diktatoren und den Massenmördern, wären natürlich alle höchst interessant. Also ich meine, deswegen feiern doch auch alle, ist ja auch mega geil hier, wie hieß jetzt Mein Tanter, die Serie, ja, wo dann auch natürlich die jetzt nicht, das war ja keine Doku,
mit Manson,
aber wo dann halt
so,
fiktiv,
ne?
Dann auch den, ja genau, ist natürlich super interessant, du willst ja in dieses verrückte Gehirn reingucken, ja, und das anzapfen und gucken, was ist da los, das ist ja ganz normal, dass man da irgendwie dieses Bedürfnis danach hat.
Total, ich würde aber glaube ich tatsächlich dann, wenn du Karl Marx nimmst, sonst wäre ich auch eher in so eine sehr politische, ein bisschen polithistorische Richtung gegangen. Ich würde popkulturell gehen und das ist meine Form der Popkultur, also explizit nicht deine, das ist irgendwie ein bisschen eine andere Range so. Ich würde wahrscheinlich so, Simon Gosejohann, könnte ich mir vorstellen, wäre maximal lustig.
Was?
Doch. Oder so ein Typ hier, Jürgen von der Lippe oder so, der sich auch in den letzten Jahren mit ein paar wahnsinnig dämlichen Aussagen in den letzten paar Monaten irgendwie raus aus dem Fenster gelehnt hat. Fände ich geil. Also ein Abend der Herrenwitze, Klassiker des Herrenwitzes, vorgelesen von, wie heißt er? Jürgen von der Lippe. Hätte, glaube ich, maximales Potenzial, aber ich würde am Ende, möchte ich das, wenn wir die Möglichkeit hätten, dann möchte ich geistreich gehen, dann möchte ich auch ein bisschen was mitnehmen, dann würde ich tatsächlich ganz straight, ey, würde ich mit Richard David Precht gehen. Ich würde mir ein bisschen Popphilosophie geben, finde ich gut. Oha. Ich höre dem Mann gerne zu, ich lese den gerne, ich finde, der würde mich ein bisschen weiterbringen. Das wäre ein Gespräch, das würde mich anderthalb Stunden lang beschäftigen und dann wahrscheinlich Wochen und Monate danach würde mich das beschäftigen. Mit Simon Gosejohann hätte ich einfach lustige anderthalb Stunden wahrscheinlich und Jürgen von der Lippe, da würde ich einfach so, würde ich mich fühlen wie so, wenn man als Kind auf dem Schoß von seinem Opa vorm Kamin sitzt, das Buch über Indianer ist aufgeklappt und es wird einem vorgelesen und man ist einfach so in seinem Schlafanzug und man ist einfach glücklich. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich wohl, weil diese Stimme, es gibt keine Podcast-kompatiblere Stimme als die von Jürgen von der Lippe, ganz ehrlich.
Feels very bad, man, hatte nie einen Opa.
Oh, Kappa. Nee, nicht Kappa, falsch, F. Ach, F im Chat, ich verstehe das ja, immer noch nicht.
Nein, alles gut. Ach, sorry. Ja, Simon Gosejohann sollten wir mal anzapfen, weil uns scheiße.
Der braucht Kohle, garantiert.
Brauchen wir nur einen persönlichen Kontakt und da machen wir ein bisschen Patreon-Kohle locker und da kriegen wir den Mann, glaube ich. Und ohne Scheiß, also ich finde auch, der zieht ja auch noch so Facebook und so durch. Also der ist ja,
macht der das
der
noch?
Olli Pocher-Inhalt, mehr Anspruch und mehr Scheiße, aber halt aus guten Gründen, zieht es aber auch trotzdem noch durch und manchmal finde ich es auch immer noch lustig, aber ich glaube, das ist jemand ohne Scheiß, bitter auch, einfach in der falschen Generation. Ja, also Simon Gosejohann,
heute,
auch so der
Typ
Monty Ellis oder DeMar DeRozan, so der Comedy-Szene, ey, wenn der wirklich mit seinen glorreichen Dingern von damals und ey, ohne Scheiß auch, wie gesagt, wir haben uns ja über die Late-Night-Geschichten unterhalten, ja, so was früher geil war, über Samstagabends-Unterhaltung und auch sowas, selbst wie, ey, Simon gegen Elton da, diese Formate, die da gemacht haben, auch super gewesen, ohne Scheiß, Alter, diese eine Episode, wo sie irgendwie in 3 Tagen maximal zunehmen sollten und Simon Gosejohann mit so angeklebten Dreadlocks die ganze Zeit in seinem 200 Kilo plus Gefährt da eigentlich rumfährt und sich da die Dönerspieße reinliefern lässt, ey, das war einfach Entertainment pur und natürlich, ey, ja, seine ganzen Formate, die er früher hatte, sei es, ob er sich da halt diesen Riesenschwengel in seine weiße Radlerhose, der Mann war einfach zu früh.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen die jungen Leute, ohne Scheiß, unsere jungen Hörer abholen, die werden den nicht mehr kennen. Ich fürchte, wir sind wirklich da angekommen, dass man den nicht mehr kennt.
Oder denken, ja nee, Schmutz, weil sie vielleicht
natürlich
irgendwas vor 3 Jahren gesehen haben.
Ganz ehrlich, der Typ war eine Ikone, so. Alter. Comedy Street, als es damals neu auf den Markt geworfen wurde und das Konzept war einfach nur, der Typ geht irgendwo wahllos durch eine Fußgängerzone und spielt Real-Life-Sketches vor und macht sich maximal zum Horst irgendwie und kreiert irgendwie lustige Situationen. Und ja, natürlich war auch das maximal scripted, müsst ihr mir nicht erzählen, aber da will ich auf jeden Fall mit mindestens 30% meines Körpers glauben, dass das nicht scripted war, sondern dass das einfach nur der Typ war, ein Kameramann, ein Tonmann oder eine Tonfrau, was auch immer, und dann einfach rauf auf die Straße, gibt ihm 4 Stunden Zeit, da kommen maximal 3 Stunden lustiges Material bei raus, weil der Mensch, und das finde ich unter diesen ganzen Comedians, das Kernunterscheidungsmerkmal, das ist ein witziger Mensch. Und dann ist es auch fast egal, was der macht, weil es einfach lustig ist, weil dieser Mensch lustig ist. Ganz im Gegensatz zu diesen ganzen Mario-Bart-Fick-Gesichtern dieser Welt, die einfach maximal nicht lustig sind, die sich von schlechten Gagschreibern irgendeinen beschissenen Stand-up schreiben lassen und das dann irgendwie als Kunstfigur versuchen, lustig zu machen. holt mich zu 0% ab. Du merkst einfach innerhalb von 2 Minuten, ob ein Mensch witzig ist oder ob er versucht, witzig zu sein und den Job hat, witzig zu sein. Und Simon Gose, Johann, Humor-Level instant 10 von 10, Mann. Der Typ ist einfach nur lustig. Ey, ohne Scheiß, weil du es gerade angesprochen hast, dieses maximale Zunehmen. Ey, da sind Situationen passiert. Ich pisse mir ein im Nachhinein. Und auch so diese Real-Life-Comedy, wirklich dieses mit maximalen Schwängel einfach in einer Radler durch die Innenstadt gehen und irgendwelche blöden Kommentare machen. Mann,
da waren so viele. Oh, oder wenn herrlich. Er als Ossi-Bauarbeiter auf seinem Mini-Moped mit seinem Sohn, der auch so ein Mini-Moped hat, irgendwie immer rumgefahren sind. Ey, ohne Scheiß, ein Best-of-Comedy-Street, da würde ich mich jetzt auch nochmal einpissen. Und wir haben uns auch viel drüber unterhalten, weil unscheiß, was schon halt real ist, und da ertappt sich auch jeder so ein bisschen bei. Ich hatte es letztens on Stream mit Paul Panzer. Da warst du, glaube ich, auch kurz da. Es gibt so diese Sachen, Humor altert halt schon schwierig. Ja. Es gibt etliche Dinge, auch Filme, da hast du dich früher eingepisst und fandst es super witzig. Es war dann auch so, dass das frühere und viel schlechtere Meme damals, wie jetzt sowas, ey, Schuh des Manitou. Da gab es 4, 5 Lacher, unfassbar die fand witzig. Da jeder ja. geil und alle haben sich tot gelacht und sich weggeschmissen. Und wenn du dir heute diesen Film angucken würdest, würdest du, glaube ich, nicht einmal schmunzeln. Ohne Scheiß.
Nee, also, nur so aus Nostalgie.
Das ist einfach mit Humor. Ja, das ist mit Humor wirklich schwierig und deswegen. Aber ich glaube, Simon Gosion ist da eine Ausnahme und der würde gut altern. Der würde wirklich gut altern und deswegen will ich dich aber jetzt fragen, ohne Scheiß, Alter. Was ist denn im Nachhinein jetzt so dein Guilty Pleasure Ding, was du früher extrem witzig fandest, wo du dir heute denkst, oha, das wäre wahrscheinlich nicht mehr ganz so angesagt.
Oh, da gibt's leider Gottes viel zu viele, glaube ich. Also hier, Panzer, mein Name, ich begrüße Sie. Fand ich schon lustig, fand ich wirklich lustig. Warum auch immer, heute, keine Ahnung, nee, finde ich nicht mehr witzig, finde ich witzig, weil ich es damals witzig fand und schäme ich mich auch nicht für, weil ganz ehrlich, da waren lustige Sachen dabei, so, das fand ich mehr oder weniger in Ordnung, so, und ich habe relativ viel, ich war wirklich viel unterschätzt viel, auch gerade so als jugendlicher, junger Erwachsener, viel in so Comedy-Kabarett-Veranstaltungen, immer so ein bisschen auf der Grenze quasi, als Erwachsener bin ich dann irgendwie eher mehr ins Kabarett und so, ohne das werten zu wollen, als Kind eher so in die Klasse, oder Kind, als junger Jugendlicher eher so in diese ganzen klassischen Comedy-Geschichten, so Mario Barth und so, hat mich nie abgeholt. Ich habe mir früher aber auch mal so die, keine Ahnung, die Rüdiger Hoffmanns dieser Welt und so reingezogen, was halt auch irgendwie gar nicht witzig ist. Fand ich aber damals auch nicht witzig. Aber original, und das ist für mich mittlerweile, muss ich wirklich sagen, riesiges F in den Chat. Ich war ein riesiger Fan von Dieter Nuhr früher. Ganz, ganz großer Fan, war in sehr, sehr vielen Live-Veranstaltungen. Fand sie wirklich sagenhaft gut, hat mir fast eingepisst vor Lachen. Mittlerweile mal abgesehen davon, dass der Mann alle nassen Helme aufhatte, die gerade so in der Republik im freien Handel noch verfügbar sind und irgendwie völlig verquere Ansichten hat, total seltsam abgebogen ist und da irgendwie, keine Ahnung, der Märtyrer gegen die Political Correctness gerade sein will und sich da meiner Meinung nach vollkommen zum Vollidioten degradiert, so. Finde ich den halt auch einfach nicht mehr witzig. Also ich frage mich tatsächlich, was fand ich an dem witzig so? Ich glaube, wenn ich mir jetzt die alten Programme anhören würde, würde ich schon hier und da mal lachen, weil das war mal so ein bisschen so ein neuer Ansatz. Aber irgendwie holt mich das gar nicht mehr ab. Und um zu meinem echten Guilty Pleasure zu kommen, und der ist wirklich guilty as fuck, Alter. Ich war jahrelang ein großer, großer Kaya Jana-Fan und wirklich sehr, sehr groß. Den habe ich live gesehen. Ich habe seine Sendung geguckt, ich habe seine Programme geguckt. Ja. Wenn der als hier Run Reed da mit Benita, mit seiner Kuh da irgendwie, hallo, und der Ulla Papelermann.
Alter, unterschätzt, glaube ich, deine beste Impression, die du hast im Petto.
Oh, weiß ich gar nicht. Möglicherweise. Fand ich auf jeden Fall lustig. Fand ich sehr, sehr lustig. Und einfach dieses Setting, wirklich ein Mensch mit türkischer Herkunft, der aber wirklich Bilderbuch-Kartoffeldeutscher ist und dann irgendwie seine 5, 6 Kunstfiguren hat, mit denen er alle Klischees rausholt. Weil was war Kaya Jana? Der hat ja nichts anderes gemacht, als zu sagen, was sind irgendwie 5 Klischees? Dann gab es irgendwie hier Ahmed, den Türsteher. Dann gab es irgendwie Ranjit, den Inder mit der Kuh. Dann gab es, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendein Italiener, der machohaft die ganze Zeit nur im Restaurant saß und irgendwelche chauvinistischen Sprüche gedrückt hat. Dann gab es irgendwie noch 1, 2, 3 andere, also wirklich Klischee-Comedy vom Allerfeinsten, wo ich heute sagen würde, zu 0% holt mich einfach nicht ab. Aber das ist auch so ein Mensch, da greift für mich die gleiche These wie eben, das ist ein witziger Mensch, das ist einfach ein lustiger Mensch. Da finde ich dann fast egal, was der macht. Und ich war mal auf einer Lesung von dem, weil der hat irgendwann natürlich mal ein Buch geschrieben, brauchte wahrscheinlich Kohle, Fernsehsendung war abgesetzt, bla bla bla. Hat irgendwann ein Buch geschrieben, das war so halb fiktional, halb biografisch, keine Ahnung, was es wirklich war. Das Buch fand ich auch nicht so wirklich gut. Und das war hier irgendwie in so einem kleinen Nebengebäude vom NDR. Also da war der Typ wirklich maximal am Boden angekommen von seinem kreativen Schaffen und seinem Output so in Größenordnung. Das war einfach ein lustiger Abend. Das war ein maximal lustiger Abend, weil dann hat er irgendwie zwei Seiten aus dem Buch vorgelesen, die waren so, geht so, weil das Buch halt nicht besonders gut war. Da hat er kurz aufgehört und hat 5 Minuten irgendwie Smalltalk, mehr oder weniger random, Freestyle, irgendwelche Sachen gesagt. Einfach ein lustiger Mensch. Ein wirklich lustiger Mensch. Und den gönne ich das auch. Weißt du, das sind lustige Leute. Das sind nicht die Oliver Pochers dieser Welt. Oliver Pocher ist zu 0% lustig. Das ist einfach im Kern kein lustiger Mensch. Egal, ob man seine Stand-Ups witzig findet, das ist verkrampft. Das ist Arbeit. Du merkst, dass der sich was überlegen muss und das irgendwie so hinbauen muss, dass es dann in der Konsequenz vielleicht lustig ist. Aber es gibt halt Leute, Simon Große, Johann, packt den irgendwo hin. Brian aus dem Klimansland, Alter, lass den ein fucking Telefonbuch vorlesen. Das wird ein lustiger Abend. Und das ist das, was Comedy ausmacht, meiner Meinung nach.
Fühl ich. Also bei mir war es damals, ich wollte dich eben noch fragen, ich habe es kurz gegoogelt, wer war nochmal dieser ganz hyperaktive Comedian?
Oh, Michael Mittermeier, meinst
da
du?
Da würde ich mich, ja, da ertappe ich mich ein bisschen dabei, dass ich das früher, glaube ich, einigermaßen witzig fand.
Ja,
aber
ja.
Ohne Scheiß. Und da ist das Qualitätsmerkmal ja auch offensichtlich. Es gibt ein paar, die haben sich dann noch durchgesetzt oder die haben ihren Weg gefunden. Jetzt auch so ein Christian Ulmen, wo du eigentlich auch tendenziell sagen müsstest, ey, der war seiner Zeit auch voraus. So Formate wie Mein neuer Freund und weiter. Das war halt einfach so unfassbar genial damals schon und würde heutzutage ja sowas von laufen. Aber der hat den Weg gefunden und da gibt's da halt so ein paar, die du aufzählen kannst, die natürlich, ja gut, wir müssen nicht mit Helge Schneider anfangen. Ich glaube, Harpe Kerkeling ist auch einfach auch so ein Klassiker. Das sind einfach geniale Leute, aber da ist einfach so unfassbar viel Schmutz wirklich dabei und es hört einfach wirklich auf. Ich habe letztens dabei nochmal bei YouTube einen Clip vorgeschlagen bekommen. Martin Schneider, wirklich, Alter.
Das
Martin.
Ist so furchtbar. Das
ey,
ist
wie simpel,
so furchtbar.
Wie simpel und dämlich kann dann wirklich Comedy sein, dass jemand, also das war ja auch das Ding bei Paul Panzer, man kleidet sich wie ein Opa, man sieht hässlich aus, man sieht scheiße aus und hat dann irgendwie so dieses eine Feature, was dann ausmacht, sei es hier Paul Panzer, diese Lispelei oder halt Martin, der halt
hessisch
zufällig
redet,
so einen riesen Mund hat und reden kann wie ein Pferd und einen komischen Akzent hat. Es ist so unfassbar stumpf, ey. Und ich will dich jetzt trotzdem noch mal eine direkte Frage stellen. Hass ist ein hartes Wort, aber ist es okay, 2020 zu sagen, dass man Frauencomedy, zumindest so wie sie uns präsentiert wird, naja, das ist so ein bisschen in die Richtung geht, ehrlich gesagt. Weil ich würde jetzt mal behaupten, Anke Engelke in Teilen okay.
Ja.
Es gibt noch diese eine, boah, die sieht low-key gar
du
nicht so
Caroline
schlecht
Kebekus
aus, oder?
Wahrscheinlich.
Diese eine, nein, die ist schlimm.
Oha.
Die ist so eine andere Blonde.
Ey, ohne Scheiß, unterschätzt. Und also, warte, kurzer Einschub. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch über die Wochenshow, über Bastian Pastewka, den ich als Joker ziehen will, den will ich im Podcast haben, auf jeden Fall. Über Markus Maria Profitlich und die ganzen alten Leute reden. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und meinst du die hier, die Lady Kracher? Nee, Lady Kracher war Anke Engelke, die.
Das übernommen hat danach
Mann,
irgendwie so ein bisschen.
Die,
wie heißt
Blonde,
denn die nochmal?
Die auch in der Wochenshow immer ist. In der Heute-Show immer ist.
Ich sehe gerade auch ein Bild von ihr.
Tina, irgendwas. Nee, keine Ahnung. Ich weiß, wen du meinst.
Tine Fittler.
Ey, ohne Scheiß, finde ich unterschätzt witzig. Finde ich wirklich witzig.
Martina Hill. Martina
Weil sensationelle Mimik, sensationelle Gestik, müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Sketche in ihrer Show, wie auch immer die heißen, ich habe es wieder vergessen, maximal Schmutz sind. Da sind, die ballern in einer Stunde 60 Sketches durch, davon sind 4 richtig witzig und der ganze Rest ist wirklich Autorenmüll, der irgendwo hinten runtergefallen ist. Aber diese Frau ist einfach lustig, die ist in der Mimik lustig, in der Gestik lustig, im Timing lustig. Von daher kann ich darüber lachen.
Und das ist auch schon, ey, das ist aber auch schon Schwierigkeitsgrad halt auch schon mal eine Nummer höher, automatisch. Weil wie gesagt, das war ja damals das Ding. Comedians mussten hässlich sein. Oder Comedians mussten fett sein. Heller von Sinn, Dirk Bach. Du musstest irgendwie weird aussehen und es war immer so ein halbes, man lacht eigentlich über sie, man lacht trotzdem auch ein bisschen mit, man findet sie irgendwie sympathisch. Immer natürlich hier dieses Jahr der dicke Fette, der in jedem Freundeskreis irgendwie dabei sein muss. Aber das ist was anderes. Jetzt auch so natürlich Felix Lobrecht oder so. Das ist dann automatisch Schwierigkeitsgrad halt höher, wenn du halt ein gut aussehender Mensch bist und dann aber halt witzig bist und halt wirklich witzig bist und nicht irgendwie ein charakteristisches optisches Feature von dir nimmst und das irgendwie überspitzt und dann ja irgendwie als dein Main-Ding nimmst. Das ist ja wirklich ein bisschen stumpf.
100%. Dazu ein kurzer Exkurs. Ich habe noch nie eine Folge Gemischtes Hack geguckt und das ist null Hate. Ich weiß einfach nicht, ob es geil ist.
Nicht.
Wahrscheinlich
ich
ist es geil.
Nicht. Ich weiß auch nicht, ob er lustig ist. Alle sagen,
mich,
Felix Lobrecht, Ehre
es spricht für
und
mich
so.
Viel dafür,
der
dass
Witzige
es geil
Tommy
ist.
Auf jeden Fall.
Das war eigentlich mein Punkt. Es spricht viel dafür, dass es geil ist. Ohne Scheiß, das ist wahrscheinlich eine Minderheitenmeinung, wobei vielleicht auch mittlerweile nicht mehr. Tommy Schmidt ist ein maximal lustiger Mensch.
Locker.
Und Felix Lobrecht
locker.
Halt weniger. Einfach wirklich weniger. Das ist genau das Ding. Bei dem ist es Arbeit, bei dem sind es vorgeschriebene Gags. Und Tommy Schmidt kannst du in den Raum setzen, einen Stuhl geben und dann wird ein lustiger Abend. Ist einfach vollkommen scheißegal. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde es nicht moralisch verwerflich, so eine Aussage zu tätigen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, ob das so ein grundsätzliches Problem ist, dass quasi wie immer in unserer Gesellschaft, gerade zumindest in unserer westlichen Old White Man geprägten Gesellschaft, die Durchlässigkeit in die Spitze für Frauen relativ schwierig ist, so dass sie einfach nicht dahin kommen, dass sie bekannte, gute Comedians sind. So, ich finde, es gibt einfach wirklich keine. Also ohne Scheiß, Anke Engelke, lasse ich nichts drauf kommen. Maximal lustiger Mensch. Fand auch Annette Frier früher teilweise im richtigen Setting halbwegs witzig.
Ach, geht halbwegs auch witzig, noch einigermaßen,
aber
ja.
Heutzutage, das ist einfach, es ist einfach nur Schrott. Natürlich gibt es auch bei männlichen bekannten Comedians 85% Müll. Aber das kommt, glaube ich, einfach über die Masse. Weil wie viele weibliche Comedians könntest du überhaupt mit Namen nennen?
Okay. Fünf? Ach, das ist ja klar. Wahrscheinlich, und es wird wahrscheinlich in 50 Jahren auch wahnsinnig witzige geben. Im US-Markt gibt es ja jetzt auch schon in Serien, wo die Rollen teilweise auch so in Richtung Comedy eigentlich gehen. Auch könnte ich jetzt 3, 4 aufzählen, wenn ich nachgucke. Die finde ich auch wirklich sehr witzig. Das ist so. Also, aber du hast 100% recht. Aber man muss es so stehen lassen. Genauso, das finde ich auch okay. Klar, Gleichberechtigung und so weiter. Völlig klar. Aber trotzdem ist es ebenfalls okay, dass man da vorher immer am Samstagabend vorm Fernseher saß und wirklich gebetet hat, dass nicht die Frau Kandidat wird bei Schlag den Raab. Das ist einfach okay und da darf keiner getriggert sein. Der Track Record ist halt einfach da.
Es ist ja auch wirklich, also, ne, wie gesagt, wir sind IGVS, die Advokaten für Daydrinking und Gleichberechtigung. Das ist eigentlich irgendwie ganz schön.
Ich finde, das sind eigentlich unsere zwei Kernbereiche.
Das ist eine relativ schöne Mischung eigentlich. Von daher, absolut no hate, aber ganz ehrlich, in einer Sendung, in der es nicht zuletzt um sportliche Betätigung und körperliche Fähigkeiten angeht, eben wie es bei Schlag den Raab in sehr vielen Spielen so ist, Mann gegen Frau zu spielen, ist einfach Gleichberechtigung gone wrong. Es macht keinen Sinn, weil im Normalfall, so wie die Spiele bei Schlag den Raab gestaltet sind, keine Frau eine Chance gegen einen durchschnittlich begabten Mann hat, weil sie schon mal die Hälfte der Spiele von vornherein verloren hat. Die kann schon mal nur eigentlich, es sei denn, sie ist ein Sportgenie, kann sie die meisten Sportspiele, kann sie nicht wirklich gewinnen. Alles, was mit Kraft und irgendwie wirklich Beweglichkeit und keine Ahnung was zu tun hat, absolut gar keine Chance. Das heißt, dann kannst du eigentlich nur noch die Intellektspiele meinetwegen gewinnen und was nicht, schieß mich tot. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du in einem Abend schon mal 5 Spiele von vornherein verloren hast, weil du einen Baum fällen musst, wie sinnvoll ist es, deine Frau gegen Mann antreten zu lassen? Das ist wie ein Kind gegen Erwachsenen antreten zu lassen. Haben unterschiedliche Startbedingungen, sind einfach unterschiedlich ausgeprägt, um sowas zu machen. Nicht, weil Männer irgendwie das geilere Geschlecht sind, weil sie halt ein bisschen Glück gehabt haben, was Athletik angeht. So. Also finde ich vollkommen fair zu sagen, bitte lass es nicht die Frau werden, weil das wird halt einfach nicht spannend.
Ja, natürlich. Also es ist ein Punkt. Also irgendwo hört Gleichberechtigung halt einfach auf und irgendwo gibt es halt Biologie. Also das war auch ein Punkt ohne Scheiß. Meinte ich gestern sogar tatsächlich im Stream, habe ich mal kurz angeschnitten das Thema, dass ich so dieses Gleichberechtigungsthema eigentlich in so einem Markus Lanz Format auf Twitch, aber dann halt vielleicht nicht ganz so Markus Lanz mäßig, gerne mal ausdiskutieren würde mit ein paar Experten und dann genau in diese Themen reinzugehen, weil irgendwo kannst du die Biologie halt nicht rausnehmen. Du kannst halt nicht sagen, komm, UFC Gleichberechtigung, dann soll die Frau doch bitte gegen den Mann da kämpfen. Das funktioniert einfach nicht. Da hat es irgendwie gewisse Grenzen und das, ja, muss man.
Oh, ich will eine Talkshow auf Twitch. Ich will eine Talkshow auf Twitch. Ich glaube, das hätte richtig Potenzial, total abzukacken. Aber ey, das wird das nächste große Format.
Abzukacken?
Schlag den Dirk, machen wir. Machst du ja vor allem federführend. Dann machen wir Domian, so ein bisschen Call-In-mäßig. Und dann machen wir noch ein schönes Talkshow-Format. Einfach in Markus Lanz.
Domian musst du übrigens nächstes Mal dabei sein. Ne?
Sehr gerne.
Oder wir machen dann direkt Markus Lanz und machen da wirklich eine Talkrunde draus.
Finde ich schön.
Und wie Gürsson nehmen wir auch noch mit rein. Und dann gucken wir mal. Ich will übrigens kurz mal, wen zählt ihr als Comedian? Nora Tschirner?
Nein.
Hatte ich damals auch einen Crush.
Nora Tschirner bin ich bis heute schwerst verliebt. Schwerst. Also falls sie aus irgendwelchen Gründen zuhört. Ja. Ey, Heiratsantrag ist offen. Ohne Scheiß. Und das meine ich nicht mal als Scherz.
Ohne Scheiß. Bei mir auch.
Unterschreib, ich schicke dir das irgendwie, unseren Ehevertrag zweiseitig unterschrieben. Komm, ey, mach. Ohne Mist. Und Nora Tschirner ist der einzige Grund, warum Kainor Hasen für mich nicht vollkommen unerträglich ist. Also alles, was Til Schweiger macht, finde ich maximal furchtbar im Normalfall. Kainor Hasen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich keiner hören würde, wenn mir keiner zuhören würde, würde ich sagen, ja, wenn ich einen schlechten oder einen guten Tag habe, wie auch immer, einen emotional vielleicht ein bisschen anfassbaren Tag, dann toucht mich das schon. Dann toucht mich das schon auf irgendeiner Ebene und ich wünschte mir, es wäre nicht so. Aber Nora Tschirner, in diesem Film, mein Gott, diese Frau ist einfach bildschön, wahnsinnig sweet, total charmant, einfach ein guter Mensch.
Effortless wirklich schön, ein genauso trifft es auf jeden Fall.
Hast du die Filme geguckt? Kainor Hasen, zwei Dings. Hier.
Ich würde fast sagen, Til Schweiger kann nichts dafür.
What?
Also ich bin kurz davor, eine Lanze zu brechen für Til Schweiger.
Der ist der Regisseur, Alter.
der hat eine shitty Hand gedellt bekommen und er hat irgendwie das Beste draus gemacht. Das ist nun mal so. Ich bin fast schon wieder Fan von Til
Schweiger. Aber der ist doch Regisseur.
Ich weiß nicht, was herkommt gerade.
Ja, was heißt, der
war auch ein okayer Film. War auch ein okayer Film.
Okay, aber wofür meinst du, kann er nichts? Dafür, dass er nachts rotzedicht auf Twitter oder Facebook sitzt und irgendeine Scheiße rausknallt, ja, mit vielen Ausrufezeichen?
Kleines Alkoholproblem. Ist in Teilen sympathisch. Und dazu kommt halt einfach, dass er mit seiner Stimme und so, wie er halt aussieht, ja, dass man ihn halt nicht so richtig ernst nehmen kann. Oder ernst nehmen kann nur bis zu einem gewissen Grad. Ich finde, trotzdem bin ich unterschätzt, so wie er in Verruf geraten ist eigentlich und wenig ernst genommen wird für so ein paar Sachen, sei es auch, dass er überhaupt zumindest irgendwie mit, auch bei sowas wie Inglourious Basterds, ja, mit stimmt, dabei war überhaupt. Es gibt so ein paar Sachen in seiner Karriere, da sage ich, Til Schweiger, ja, unterschätzt fast schon. Also auf einem ganz low level unterschätzt.
Ich sehe, was du meinst. Ich bin nicht bereit, das mitzugehen, aber ich sehe, was du meinst, weil der natürlich schon, der hat seine, also sehr hohes Ceiling, sehr niedrigen Floor. Also das geht wirklich von bis bei Til Schweiger. Das geht von komplettem Rotweinsuff nur noch irgendwie auf dem Ausrufezeichen auf Facebook hängen und irgendwelche sehr seltsamen, verschwörungstheoretisch angehauchten, keine Ahnung was, Kommentare raushauen, bis Spiel in einem der besseren Filme der letzten 20 Jahre in Hollywood, wo kaum ein Deutscher jemals einen Fuß auf den Boden kriegt, spiel da mit, weil du halt ein guter Schauspieler bist. Der hat schon, ja, der hat viel, der hat eine große Range. Und auch so Honig im Kopf und so habe ich nie geguckt. Habe ich aber viel drüber gehört, dass das schon ein charmant schöner Film sein soll. Also der hat schon ein Händchen für das, was er macht. Das muss man ihm lassen, auch wenn er im Kopf vielleicht ein bisschen anders verkabelt ist, als andere Leute das vielleicht so sich wünschen würden.
Och, ich sehe gerade, den habe ich noch nie geguckt, ne? Weil ich gerade eigentlich auflösen wollte, wie viele Filme hat Til Schweiger gemacht, die bei IMDb ein solides Rating bekommen haben. Und Knocking on Heaven's Door,
hab ich auch nie geguckt.
Til Schweiger und Jan-Josef Liefers, 8,0.
Oha.
Also es muss ein massives Brett scheinbar sein.
Ja,
nie geguckt,
ja, aber ganz ja.
Aber muss ich mir auf die Liste mal raufnehmen.
Ich habe es auch nie geguckt, aber IMDb, seit sie Sharknado mit 3, irgendwas bewerten, ist es denn wirklich noch wert, dass man diese Metrik wirklich wenn, krank ist auf jeden Fall. Wenn du durch Til Schweigers Filmografie auf Wikipedia scrollst, muss dieser Mensch entweder 145 sein oder jedes Jahr 9 Filme machen. Also was für ein maximaler Output.
Unterschätzt wahrscheinlich Milliardär sein oder so. Also der Mann hat auch einiges richtig gemacht.
Es gibt eine
also
schöne Story von dem.
Loki gehört ihm die komplette Filmwelt in Deutschland.
Ja, ihm gehört wahrscheinlich auch der Tatort mittlerweile komplett und so. Es gibt eine schöne Story von dem. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich in Hollywood lebt, aber zumindest, ich glaube, irgendwo in L.A. oder zumindest in den Staaten hat er zumindest eine seiner, keine Ahnung wie vielen, Residenzen. Und ich habe das irgendwo in einem Podcast, ich glaube tatsächlich sogar im OMR-Podcast, also irgendwie ganz anderes Szenario, gibt es eine gute Story von ihm, wo Jan Ulrich war anscheinend mal eine Zeit lang sein Nachbar. Und Jan Ulrich hat ja offensichtlich, zumindest wenn man irgendwie der einschlägigen Yellow Press in diesem Land trauen darf, ein größeres Alkohol- respektive größeres Drogenproblem und ist wohl irgendwann mal komplett eskaliert und bei Til Schweiger über den Zaun geklettert mit einem Baseballschläger vor die Tür und sie wollten sich maximal auf die Mütze hauen. Und dann erzählt er irgendwie, also da gibt es sehr, sehr verschiedene Theorien, was da wirklich passiert ist und was die Gründe waren und so. Fand ich eine schöne Geschichte, weil ganz ehrlich, Jan Ulrich, dem hat er Leben auch ins Gesicht gepisst, ne? Dem hat er Leben, er hat sich auch selber ins Gesicht gepisst. Also das war so, der eine Schwengel kam vom Leben, von der linken Seite. Und er hat sich seinen eigenen auch noch so unten an den unteren Wangenknochen gehalten und auch nochmal reingepisst. Aber ey, der Typ ist auch wirklich schnell gefallen, nachdem er da, was, 97 oder was, die Tour gewonnen hat, auf dem Weg war.
Aber ich
war,
sag dir auch eins bei Jan Ulrich, das hat sich nie richtig angefühlt bei dem.
Doch, finde ich schon.
Also ich hab mir, ich hab mir den angeguckt und seine Leistung irgendwie observiert und irgendwie hat sich's nicht richtig angefühlt. Ich konnte es irgendwie nie so richtig glauben, dass dieser rothaarige Lappen, nichts gegen Rothaarige, dass der, also vor allen Dingen nichts gegen dich, Tegli, tut mir leid, dass...
Kein Kommentar.
Nee, also dass der Beste der Welt sein soll in dem, was er macht.
Okay, dann Exkurs Real Talk. Also erstens muss ich eine Lanze brechen für Jan Ulrich, so, weil der ohne Scheiß, alter, legendär geil war. Ende der 90er und war 97 oder was, als er das Ding gewonnen hat. Ey, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es gegen Marco Pantani war. Ich glaube, das war zumindest die Zeit.
Oh, Pantani,
wirklich,
das war mein Liebling
wirklich
damals.
Wirklich eine gute Zeit, ey. Und da erinnere ich mich schon wieder an den letzten Podcast. Ey, Tour de France Manager, Mann, es war eine gute Zeit, als ich noch Radsport geguckt habe. Rest in peace an meine Radsport-Motivation oder an mein Radsportinteresse. Kompletter Exkurs, Real Talk. Weil wir da gerade drauf kommen. Doping. Pro ja. Oder Contra? Nein, ich, also
hab ganz... Habe ich schon oft besprochen? Nein,
aber ohne Scheiß, weil das ist doch das Ding, wenn du jetzt gerade Jan Ulrich für seine sportliche Leistung kritisierst, der war halt genauso mit EPO und Eigenblutdoping und schießt mich was unter das Dach zugeladen wie alle anderen. Na, es gibt ja einfach ein Szenario, in dem alle ihr natürliches Leistungslevel um 300% steigern, weil sie sich halt sonst was reinjagen. Und wenn er dann unter den Voraussetzungen immer noch der Beste ist, dann war er halt der Beste. Dann wäre er vielleicht auch sonst der Beste gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob manche Leute viel besser gedopt haben als andere. Dass alle gedopt haben, müssen wir hoffentlich nicht drüber diskutieren. Also auch wenn da bis heute noch teilweise Leute in Talkshows sitzen und sagen, nee, ich war sauber. Ich war wirklich sauber. Deswegen bin ich auch nur Zehnter geworden. So, ja, halt die Fresse. Also so, ganz ehrlich, strukturelles Doping im Radsport müssen wir hoffentlich nicht drüber sprechen, dass sie da alle das Ding bis unter das Dach voll haben. Und Herr Fuentes wahrscheinlich bis heute, wenn er nicht im Knast ist, weiß ich nicht. Was macht der heute, ey? Keine Ahnung. Entweder ist er im Knast oder er lebt in irgendeiner Finca irgendwo auf Ibiza.
Ja, Finca safe.
Wahrscheinlich, ne?
Finca. Wahrscheinlich mit so einem, hier, schön am Knöchel, da unten hat er noch so einen Monitor, aber ganz entspannten so, Hasen, ne? Macht der, bin ich mir sicher.
Ey, aber schmälert das die Leistung im Nachhinein, wenn du von allen Gedopten halt der Beste warst?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist ja in allen Sportarten so, es ist einfach lachhaft. Gerade in der Leichtathletik, ey, kommen wir zu den Wurfdisziplinen und ja, da wurden früher mal Rekorde aufgestellt, da wurde der Speer halt mal 100 Meter geschmissen, dann auf einmal irgendwie 20 Jahre später werfen alle nur noch 20 Meter, also 20 Meter kürzer, weil man halt nicht mehr ganz so ballern darf wie früher und dann müssen neue Speere erfunden werden, damit man irgendwie annähernd wieder auf die Weiten kommt, weil wir leben nun mal höher, schneller, weiter. Ist beim Basketball genauso und es ist lachhaft. Und ich bin ein Fan von. Also ich bin ein Fan von zu sagen, ja, wenn wir das nun mal so konsumieren wollen und wir wollen die besten Leistungen sehen, muss das irgendwie auch unterstützen. Also klar, die Endstufe ist halt schon kacke, weil es gibt ja auch immer diese klassische Frage, die man Sportlern stellt. Wenn du dich entscheiden könntest, du gewinnst Olympia in deiner Sportart, die für dich hundertprozentige Leidenschaft und dein Leben ist, aber du stirbst irgendwie 2 Jahre später. Ein relativ hoher prozentualer Anteil der Menschen sagt, ja, würde ich nehmen. Einfach, weil du bist als Sportler verrückt, du lebst in einer Blase und klar, du willst nicht, dass die ganzen Sportler dann wegsterben und es wirklich ein Wettdoping wird und wenn da alles offen ist, weil bisher auch die Radfahrer mussten sich an gewisse Sachen halten, zumindest oder auch Bodybuilder oder so, die dann wissen, okay, einen Monat vorm Wettkampf muss ich mal langsam ein bisschen runterfahren, irgendwie gucken, dass dann dieser scheiß Pisstest einigermaßen sauber rauskommt. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du kannst maximal dopen, ist es natürlich gefährlich, aber zumindest bis zu einem gewissen Grad und du kannst es auch reglementieren, würde ich Doping auf jeden Fall erlauben. Im Basketball habe ich auch schon oft meine Meinung dazu gesagt. Gerade jetzt typischer Fall Kevin Durant. Während seiner Rehab-Geschichte sollte der von den besten Ärzten der Welt betreut jetzt Wachstumshormone und alles, was er möchte, was hilft und relativ risikoarm ist und nicht dazu führt, dass er irgendwie 5 Jahre kürzer lebt, sollte er alles knallen können. Und dann soll er zum Wettkampf, meinetwegen, wenn du ins NBA sagen willst, wir wollen sauberer Sport bleiben, soll er halt irgendwie 2-3 Monate vorher, muss er dann absetzen, um dann wieder sauber zu sein. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Und jeder, der jetzt wirklich sagt, nee, Doping, da bin ich dagegen, da muss man auch mal ehrlich in den Spiegel gucken und mal überlegen, wie man selber Sport konsumiert hat in den letzten Jahren.
Das ist halt voll der Punkt. Und es ist halt auch einfach ehrlicher. So. Und gerade dieses regenerative Doping, in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht kleinreden und die medizinischen Folgen davon nicht irgendwie kleinreden. Aber ey, wenn es dazu führt, wenn es eine saubere, in Anführungsstrichen, medizinisch unbedenkliche Art gibt, die Regenerationszeit von Sportlern zu verkürzen, ey, natürlich bin ich dann als Sportkonsument, bin ich da erstmal dafür. Warum sollte ich das nicht sein? Und ich bin vor allem, ich bin nicht per se für Doping, um Gottes Willen, aber ich bin gegen diese Scheinheiligkeit, die da immer so mitschwingt. Weil ich denke halt immer so, ja mein Gott, was erwartet ihr denn? Und immer so dieses, ja fuck it, Alter, nur weil es im Fußball noch nicht irgendwie wahnsinnig viele Beweise, die gibt's ja mittlerweile auch, aber weil das noch nicht so ein großes öffentliches Thema ist, dass im Fußball halt flächendeckend gedopt wird, selbstverständlich wird es, das wird es in jeder fucking Spitzensportart oder in jeder Sportart in der Spitze wird gedopt, so, worüber reden wir, ne? Deswegen fand ich auch im Radsport immer, dass das dann so ein bisschen als Exempel hingestellt wurde und dieser Sport ist dreckig und können wir, die ARD zieht sich dann zwischenzeitlich daraus zurück, irgendwie die Tour de France zu übertragen, dann geht das zu Eurosport rüber und schießt mich tot, weil, nee, da können wir nicht mehr vertreten, wo du denkst, so, come on, ey, ist doch jetzt keine Neuigkeit, weil jetzt halt mal so ein Arzt irgendwo in Spanien aufgeflogen ist, der den Kühlschrank voll mit Eigenblutkonserven hat. Ey, also tu doch nicht so, als wäre das in anderen Sportarten nicht so. Also sei halt wenigstens ehrlich und sag, jo, wenn wir Spitzensport auf dem Niveau machen und sehen und konsumieren wollen, dann ist das so, dann müssen wir damit leben. Das können wir scheiße finden oder wir müssen halt unsere Ansprüche zurückschrauben und dann auch mal damit leben, dass auf der Tour de France die Hälfte am größten Berg sagt, boah, Digga, ich kann nicht mehr. Und halt absteigt und sich noch 3 Leute schiebend über den Berg schleppen und dann halt durchs Ziel rollen. Das ist dann halt so. Also wäre für mich total in Ordnung. Aber du kannst ja nur eins von beidem haben. Du kannst ja nicht da sitzen und irgendwie den Sport auf höchstem Level konsumieren, aber sagen, Doping? Nee, das verurteile ich zu 100%. Das geht halt, diese beiden Seiten passen halt nicht so richtig zusammen.
Ja, natürlich nicht. Also dann musst du dir, ja, wie gesagt, da musst du halt so viele Mittel erfinden und gucken, dass denn die Materialien, das ist ja der Glück des Sports, dass oft das Material dann über die Jahre so gut geworden ist und die Technik so gut geworden ist, dass man es kaschieren konnte. Dass das Leistungslevel eigentlich eklatant runtergegangen ist im Vergleich zu 10, 20 Jahren, gerade in Sportarten, die es schon ewig gibt und wo nicht irgendwie neue technische Dinge reingekommen sind, wie dann irgendwie, dass einer sich mal gedacht hat, oh, ich mache jetzt den Fosbury Flop beim Hochspringen und bin auf einmal jetzt so der Beste. Das gibt's ja in etlichen Sportarten Sportarten nicht, weil die halt erforscht sind. Also klar, du kannst wahrscheinlich sportwissenschaftlich immer noch ins Speerwerfen gehen und sagen, vielleicht mit dieser einen kleinen Technik kannst du nochmal einen Meter rausholen, aber das ist einfach eine Sportart, die ist so da. Und die war früher besser, weil die Leute halt knallen durften. Und heutzutage dürfen sie nicht mehr knallen. Und das ist dann für mich in dem Sinne schwer vertretbar. Dann, ja, keine Ahnung, ist olympischer Gedanke, Fairness und so weiter. Aber hören wir auf mit diesem scheiß olympischen Gedanken, Alter. IOC, einer der dreckigsten Schmutzläden, den es auf der Welt so gibt. Wir können jetzt mit FIFA weitermachen und mit dem Fußballzirkus. Deswegen, warum kommen die Skandale alle noch nicht so sehr raus? Weil halt die FIFA und der Fußball die größte Mafia wahrscheinlich in der Sportwelt ist. Und es ist einfach lachhaft und inkonsequent, da so überall seine kleinen Ausnahmen zu machen. Und dann da irgendwie so einen schmalgradigen Blick auf das Ganze zu haben.
Das ist doch immer so witzig, auch so im institutionellen Spitzensport und natürlich gerade im Fußball und im IOC und so und in der FIFA, wie du schon angesprochen hast, in den großen Verbänden. Ey, das ist doch wirklich absurd, ne? Dann kommt halt irgendwann, also irgendwie alles eher so ein bisschen über allen Zweifel erhaben, sind halt die großen Sportverbände, bla bla bla. Dann kommt halt irgendwann, schwappt tatsächlich auch mal in die Öffentlichkeit, dass da vielleicht nicht alles ganz so koscher läuft, dass der Blatter ungefähr der nächste Mafia-Boss der heutigen Zeit bloß halt in einem völlig anderen Konstrukt ist und so weiter und so fort. Und mein Gott, nicht nur er, sondern diese komplette Führungsriege in diesen großen Verbänden, müssen wir nicht drüber sprechen. Dann kommt halt irgendwann, schwappt da mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit, dass eventuell auch die Vergabe der WM 2006 nicht so hundertprozentig vernünftig lief. Und ohne Scheiß, welche kleine Größenordnung hat denn dieses Thema öffentlich bekommen? Das war doch ein Witz, ey. Da hat man sich dann mal ganz kurz gefragt, der Franz, ja gut, ja, Mai.
Ach,
ja,
dem können wir doch auch nicht böse sein.
Der ist ja auch ein süßer, du, ne? Ja gut, das nächste Weizenbier geht auf mich, so, ne? Da wird mal kurz gesagt, ja, shit, ey, das ist ja natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber im Kopf, mindestens im Kopf und teilweise ausgesprochen, schwingt dann halt, siehst du selbst in Kommentaren in deutschen großen Zeitungen und Zeitschriften so, ja gut, aber er hat uns halt auch die WM geholt, ne? Ist vielleicht auch in Ordnung, wo du so denkst, fickt euch doch einfach mal mit eurer beschissenen Moral, kriegt mal eure Ethik in den Griff, Alter. Also ganz ehrlich, und dann kommt halt irgendwann, kommt halt mal irgendwie flächendeckendes Doping im Fußball, da siehst du dann Mittwoch nachts um 3.45 Uhr auf WDR siehst du irgendwie eine richtig gut recherchierte Hintergrunddoku irgendwie über dieses ganze Thema, was das komplett vernünftig aufbereitet mit guten Quellen und so. Ich glaube mal, steht das im Kicker auf Seite 1? Natürlich nicht, ey, weil da hängt da eine komplette Industrie dran und das ist halt der heilige Fußball oder der heilige Sport, so. Da läuft schon alles. Ich finde das total abgefuckt, wie man das schafft, quasi in der Öffentlichkeit so Themen, die für jeden, der sich 5 Minuten damit beschäftigt, offensichtlich irgendwie da sind, die halt einfach nicht so zum großen Thema werden zu lassen. Ja, Mai, der Franz, da hat er halt meinen Koffer mitgenommen, du. Aber haben wir die WM bekommen? Ist ja vielleicht auch gar nichts. Ey, mein Gott, also passiert ja überall. Also Wahnsinn, ey. Wirklich Wahnsinn.
Ey, die Episode werden wir jetzt auch safe irgendwie selektive Moral oder selektive Ethik nennen.
Featuring
das
Martin
Luther. So ein bisschen
selektive
durch,
Moral.
Ja, featuring Martin Luther. Machen wir so, weil es ist so und es ist traurig. Und das wäre, ja, auch nochmal so, weiß ich nicht, Appell, Rat oder so. Ich finde schon, dass man als Mensch, gerade in einem gewissen Alter, irgendwann jemanden gut erklären können sollte, dieses, wofür stehe ich eigentlich ein? Mit meinen Meinungen und meinen Gedanken. Und klar, es gibt überall Lücken. Du kannst immer mit guten und gezielten Fragen kannst du irgendwas aufdecken. Genauso Dinge wie, ja, meinetwegen bin ich jetzt irgendwie Veganer seit langem, lebe da relativ sauber. Aber dann gehen wir zum nächsten Thema und dann deckst du offen, dass zum Beispiel ich mit Thema Plastik und so weiter relativ schlecht umgehe oder halt auch ab und zu in meinen Flieger steige. So eine Dinge. Aber es geht ja trotzdem auch darum, dann vielleicht das reflektieren zu können und das vielleicht auch zu wissen, dass man da so ein paar Blindspots hat. Aber ja, mach das mal so bei dem Durchschnittsmensch und frag ihn mal, wofür stehst du denn eigentlich so ein? Da werden ein paar Floskeln kommen, aber ich glaube, wenn du da bei vielen da wirklich in die Tiefe gehen würdest und auch mal da, wo es ein bisschen wehtut, dass es da sehr, sehr schnell dünn wird.
Moralisch verkommen. Wir bräuchten Martin Luther als Life-Coach. Das, was Katharina Saalfrank für Kinder macht, sollte Martin Luther machen. Und da einfach mehr Moral in die Erziehung bringen. Ey, wir wären, und noch, also, ja, wir wären auf einem besseren Weg. Ich glaube, wir wären auf einem besseren Weg.
Ich glaube auch, dass der Martin das heutzutage nicht mehr ganz so meinen würde.
Klassiker, der wurde auch echt ein bisschen missverstanden damals. Also. Wobei, ich wette, wenn es das damals gegeben hätte, gäbe es mittlerweile so ein komplettes Archiv an so maximal eindeutigen WhatsApp-Sprachnachrichten, die Martin Luther in so einer antisemitischen Untergrund-WhatsApp-Gruppe irgendwie rausgehauen hat, wo man heute so sagen würde, also ey, weil wir haben letztens drüber geredet, worüber sind wir froh, dass in unserer Kindheit da nicht so ganz die mediale Aufmerksamkeit war wie früher. Ich glaube, Martin Luther ist froh, dass es kein WhatsApp gab. Der wäre noch viel mehr im Arsch als er ist schon jetzt, wenn man sich 5 Minuten mit ihm beschäftigt, ey.
Wenn WhatsApp irgendwann alles offen deckt und auch unseren Chatverlauf, ja, unseren ganzen Sprachrechtverlauf, dann haben wir auch ein dezentes Problem und werden uns aus dem Internet verabschieden. Also das ist der einzige Grund, wie IGVS hier demnächst dann vielleicht doch mal enden könnte, weil ansonsten bleibt natürlich weiter das Statement IGVS Forever.
Und damit habe ich die perfekte Überleitung, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen und ich am Anfang keine Bewertung vorgelesen habe, möchte ich jetzt am Ende eine vorlesen oder drei sogar vorlesen. Drei.
Schmeckt.
Und die eine hat sogar kompletten Bezug zu dem, was du eben gesagt hast. Denn, also A, wenn WhatsApp oder wahlweise Facebook irgendwie mal anfangen würde, unsere Chats zu leaken und die Sprachnachrichten auszulesen, gäbe es genügend Material, was, ich würde sagen, uns beide in den Knast bringt, vermutlich. Oder zumindest in maximale Probleme bringt. Gleiches gilt dafür, wenn wir uns mal richtig verkrachen sollten. Dann hat jeder von uns so viel vom anderen in der Hand. Und damit meine ich jetzt nicht...
Ich kann dein Leben auf jeden Fall hacken, weil du nur ein Passwort hast für alles.
Ich meine jetzt keine strafrechtlichen Sachen, sondern einfach Dinge, wo man danach eigentlich unter einem Zeugenschutzprogramm nicht mehr ruhigen Gewissens auf die Straße gehen kann. Und warum das nicht passieren wird, möchte ich an dieser wunderschönen Bewertung, die uns funkone-de, funkone.de, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, die uns geschrieben hat, seriös bis salzig heißt sie. Text geht so. Gekommen wegen der NBA, geblieben vor allem wegen der Off-Topic-Themen. Beneidenswert finde ich eure Freundschaft. Haltet daran fest. Ist das nicht schön?
Oha!
Ist das nicht schön?
Ja, okay. Das ist schön.
Ist das nicht schön?
Würde ich vor allen Dingen dir dann auch nochmal mitgeben als Ziel für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, dass du ein bisschen mehr an unserer Freundschaft festhältst und mich nicht immer so betrügst und austauscht an deinen diversen Freundeskreisen, die du da privat noch pflegst.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich noch ein Leben neben dir habe. Es tut mir leid.
Hast dich entschuldigt.
Ich möchte noch zwei andere Bewertungen vorlesen. Zwei andere. Heute bin ich gut drauf.
Ist das der Osterbonus
oder was? Ja, wegen Ostern, wegen Jesus, wegen Martin Luther. Eine für uns, eine für Jesus, eine für Martin Luther. Hamburg Herz 1984 hat geschrieben: Stellt euch vor, die weltmännische Nonchalance von zwei wunderschönen Menschen in ihrer Prime, Klammer auf, der eine ein wenig davor, der andere ein wenig drüber. Ich weiß nicht, wer da meint.
Wir wissen alle, wer gemeint ist.
Hätten gemeinsam mit den herzerwärmsten Erinnerungen euer aller Leben ein zauberhaftes Podcast-Kind gezeugt. Das ist IGVS, nicht mehr und nicht weniger. Der Sir und Dr. Funk, es geht noch weiter. Der Sir und Dr. Funk analysieren jedes Thema mit einer solchen Spitzfindigkeit und Raffinesse, dass es mir vor Lachen regelmäßig mein frisches Pilz durch die Nase ballert. Wenn es die beiden Boys nicht gäbe, ich hätte sie vermisst. Ach ja, vom Basketball haben sie auch ein wenig Ahnung. Nichts als Liebe und danke für alles, Herz.
Hätte nur noch gefehlt, ist aber auch nicht so wichtig. Ey, krass, Mann, ich stelle immer wieder fest, gerade jetzt bei diesen eigentlich simplen Dingen wie jetzt so eine iTunes-Bewertung, der Durchschnitts-IGVS-Fan
ist ein
schon stabil
ist
unterwegs. Ne? Also ich habe das Gefühl, alle haben so ein leichtes Alkoholproblem. Vielleicht leben wir das auch so ein kleines bisschen vor. Aber ey, also IQ-Punkte sind schon da in unserer Community.
Ey, an dieser Bewertung ist der Inhalt ist schön, aber da sind so viele schöne Worte drin. Nonchalance benutzt man zu selten. Ja, wirklich,
hervorragend. Also hättest du das damals mal abgegeben, irgendwie so Thema Lyrik und so weiter, hättest du ein paar Punkte auf jeden Fall für bekommen. Also jetzt bin ich gespannt, weil die nächste geht für Martin Luther raus. Grüße.
Die nächste geht für Martin Luther raus und ich will das Ding natürlich klimaktisch, dieses Wort habe ich schon 50 Mal benutzt und weiß immer noch nicht, ob es das gibt. Ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert, aber ich möchte das im Sinne von auf dem maximalen Hoch abschließen. Flobenpaar, wie auch immer, hat die Bewertung geschrieben, einfach nur IGVS ist die Überschrift und der Text ist kurz, aber prägnant. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der Text geht so: Der beste ASMR-Podcast der Welt. Verdammter Ehrenmann.
Das war jetzt eine kleine Enttäuschung. Das war jetzt eine kleine Enttäuschung am Ende. Aber gut, wenn Tegli sich gefreut hat, ist okay. Ich will auch noch eine Sache erledigen und das ist jetzt, finde ich einfach cool. Ich glaube längerfristig, das wird jetzt eine Ausnahme sein. Ich öffne jetzt ein bisschen die Büchse der Pandora, weil die Anfragen werden jetzt häufiger kommen. Aber ich finde es trotzdem nett. Ich finde es trotzdem geil, weil es ist auch immer so der Klassiker.
Lass mich raten, du trittst auf eine Hochzeit von einem Hörer auf. Irgendwie sowas.
Ach, komm, hör auf. Nein, es ist nur eine kleine Sache, aber ich fand's nett, die Anfrage, weil es geht immer viral, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, NBA 2K21 kommt raus und dann hat einer hier so eine Ehrenfrau zu Hause, die ihm irgendwie das Spiel gekauft hat, dazu irgendwie noch zwei Energy Drinks und ein paar geile Snacks und sagt, hier komm, hier Schatzi, mach dir jetzt mal den Abend frei und ich wünsche dir wirklich viel Spaß. So, und da so Verständnis für hat und sowas immer. Und ich finde cool, wenn da wirklich auch die Ehrenfrauen da zu Hause sich auch so ein bisschen für die natürlich Interessen, die man nicht nachvollziehen kann, dann vielleicht als Partnerin, dass man das trotzdem dann irgendwie unterstützt und geil findet. Und was ähnlich haben wir jetzt bekommen und Grüße gehen jetzt auf jeden Fall. Schöne Ostern. Ostergrüße gehen jetzt raus an den guten Yannick. Und ja, die Grüße kommen auch so ein bisschen eingeleitet von deiner Katharina. Hast du auf jeden Fall scheinbar eine Ehrenfrau zu Hause. Weil wenn man das mitbekommt und sich die Mühe macht, hier so einen kleinen Gruß da zumindest zu akquirieren, dann ist das nur ein gutes Zeichen. Also Yannick, fühl dich geküsst. So ein bisschen Speichel kommt raus auf die Eichel. Und dann Katharina auch nochmal Grüße gehen raus, falls du auch zuhörst. Das wäre natürlich auch toll. Und dann war es auch erstmal das letzte Mal. Weil ich glaub, das können wir nicht jedes Mal machen. Das ist schlecht.
Nee, keine Option, das jedes Mal zu machen. Ey, Road to 1K. Ich habe es angekündigt, das heilige Hamster-Video wird veröffentlicht, wenn wir bis Ende April 1000 iTunes-Bewertungen haben. Zwischenstand sind, glaube ich, 885. Das heißt, wir haben, glaube ich, 50 zugelegt seit 2 Wochen.
Das wird richtig eng.
Also ja, der Trend ist da, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, wenn ihr jetzt nicht nochmal ein bisschen aufs Gas geht. Und glaubt's mir, ich wünsche mir, dass ihr es knapp verpasst. Mein Wunschszenario ist, dass wir bei 998 Ende April rausgrinden, wir also eine ganze Menge Bewertungen kriegen und ich nicht dieses Video veröffentlichen muss. Aber ich bin ein Ehrenmann, ich stehe dazu, du bist genauso ein Ehrenmann, auch du wirst in deiner Vergangenheit wühlen und 1, 2, 3 lustige Sachen raushauen. Also wenn ihr sehen wollt, wie wir uns noch mehr zum Larry machen, als wir das eh schon Woche für Woche für euch tun, dann ist es der Moment, grindet in den iTunes Store oder wohin auch immer, lasst eine Bewertung da. Meine persönliche Road to 1K auf Instagram ist abgeschlossen, 1003 Follower. Wenn ihr maximalen Content wollt, dann seid ihr da genau richtig, Sir Arne Tegen auf Instagram. Stellt euch darauf ein, dass der gute alle Quartalspost. Ey, das wäre mal spannend. Habe ich mehr Sex oder poste ich mehr auf Instagram? Bin ich mir unsicher. Damit, mit diesem Gedanken, lasse ich euch alleine. Grüße gehen raus an euch und eure Liebsten. Macht's gut.